Er erinnerte sich an die Trauer seines Vaters um die Bilder, die er im Feuer verloren hatte, und fühlte sich ihm in seiner Trauer um ein Buch, das es nicht gab und nie mehr geben konnte, nah. Das Buch, das es nicht gab, hätte etwas festhalten können, das ihm nun in der Erinnerung entglitt. Er sah seinen Schrank an, dessen leuchtende Farben verblichen, und spürte der Liebe nach, die ihn mit seinem Vater, mit seinen beiden Eltern verbunden hatte. Diese überbordende Liebe war das rätselhafteste Gefühl der Menschheitsgeschichte und doch das eine, das niemand hinterfragte. Es war das einzige Gefühl, das sich vollständig von selbst verstand und das deshalb weder der Erklärung bedurfte, noch einen Kampf kostete. »Vielleicht wäre ich für ein solches Buch ja nicht gut genug gewesen«, dachte er, und dann wieder, »vielleicht wäre es das eine Buch geworden, das mir gut genug ist.« Im nächsten Jahr, 1995, würde er 65 Jahre alt werden und damit so alt, wie sein Vater bei seinem Tod gewesen war. Der Rattenfänger wurde in Dortmund uraufgeführt, und das Ergebnis ihrer gemeinsamen Arbeit versetzte Wilfried und Michael in eine kreative Euphorie. Es drängte sie, sich sofort in die nächste Aufgabe zu stürzen, und vom Münchner Staatstheater am Gärtnerplatz lag ein Auftrag für eine Oper vor. Im Gespräch mit dem Intendanten einigten sie sich auf die Bearbeitung einer Novelle von Robert Louis Stevenson, Der Flaschenkobold. Ein Matrose findet in der Gischt des Strandes von Hawaii eine Flasche, aus der ein Teufelchen zu ihm spricht. Die Flasche werde ihm jeden Wunsch, den er auf Erden nur hegen könne, erfüllen, jedoch dürfe er sie nicht zu lange bei sich behalten. Zerstören lässt sie sich nicht, also muss er sich bei Zeiten nach einem Käufer umsehen, denn der sie bei seinem Tod noch in Besitz hat, fährt ohne Hoffnung auf Erlösung zur Hölle. Sie darf nicht verschenkt werden, sondern nur verkauft, und wer sie weiterverkauft, muss einen geringeren Preis dafür verlangen, als er selbst entrichtet hat. »Ganz schön düster«, bemerkte Wilfried. »Dabei hatte ich gerade zu Woska gesagt, nach unserem toten Tanz sollten wir uns jetzt etwas Lustiges vornehmen.« Elisabeth Woska, die jeder beim Nachnamen rief, war seine Frau, seine Muse, die in jedem Moment seines Schaffensprozesses beteiligt war. Michael erschrak. »Heißt das, du willst den Flaschenkobold nicht?« »Ich dachte, ich will ihn nicht«, erwiderte Wilfried, »aber ich weiß nicht, irgendwie spricht er zu mir, und ich bin sicher, das wird Woska nicht anders gehen.« »Mir geht es auch nicht anders«, sagte Michael, der sich im Gewebe des Stoffes bereits verfangen hatte und ihn nicht mehr hergeben wollte. »Wir werden etwas Lustiges daraus machen. Diesen Geist in der Flasche, den man nur los wird, wenn man Geld für ihn verlangt, den nennen wir Mammonella. Und ob er Mann oder Frau ist, das weiß man nicht, weil er nämlich mal das eine und mal das andere ist.« »Langsam, langsam, so schnell kann ein alter Mann nicht schnaufen«, Wilfried lachte. »Sag mal, was haben die in diesem Kurheim eigentlich mit dir gemacht? Dich in einen Jungbrunnen getaucht? Meinst du, ich könnte da auch mal hinfahren?« Er zupfte an einer seiner schütteren Haarsträhnen, die je nach Lichteinfall blond oder grau erschienen. Wilfried Hiller war 20 Jahre jünger als Michael. »Der Jungbrunnen bist du«, sagte Michael. »Unsere gemeinsame Arbeit, mich beflügelt das. Ich komme mir vor wie so ein Gewittersturm, der noch einmal anrollt, nachdem die Leute schon ihre Fenster wieder aufgeklappt hatten und an ihr Picknick zurückgekehrt waren, weil sie meinten, der alte Polterkopf hat sich beruhigt.« »Ich hoffe, der alte Polterkopf beruhigt sich die nächsten 30 Jahre kein bisschen.« Wilfried boxte ihn gegen den Arm. »Ich will mit dir noch so viele Opern aus dem Boden oder noch besser aus dem Himmel stampfen, dass der verblichene Rossini sich im Grabe umdreht.« »Auf mich kannst du zählen«, Michael boxte zurück. »Aber bevor wir uns an den im Grab rotierenden Rossini machen, Mammonella. Und ob, viva Mammonella!« Am nächsten Abend, als er mit Mariko beim Neuner saß, um das Leben zu feiern, kehrten die Schmerzen zurück. Ein wenig Magendrücken und Unwohlsein hatte er schon in den letzten Wochen verspürt, und seine Hosen musste er mit dem Gürtel in der Taille halten, aber er hatte das verdrängt, es auf die Belastung geschoben, die Erregung vor der Premiere des Rattenfängers. Jetzt war ihm, als drehten zwei Riesenhände seinen Magen um sich selbst wie einen Strang Teig, aus dem ein Osterzopf werden sollte. Vor seinen Augen begann das Inventar der Gaststube um ihn herum zu wirbeln, und im Festklammern an der Tischkante stieß er sein Weinglas um. Die Roulade blieb unangerührt auf dem Teller liegen. Die so leise, höfliche Mariko, die es hasste, Aufsehen zu erregen, schrie nach Frank Rosenbohm. Der wollte einen Krankenwagen rufen, ließ sich von Michael, der Mühe hatte, zu sprechen, jedoch bewegen, es bei einem Taxi zu belassen.